dieser Podcast-Folge geht es auf der einen Seite um die Nachhaltigkeit in der Aquaristik. Das heißt, wie können wir unsere Aquarien zu Hause so nachhaltig wie möglich betreiben, dass wir zum einen natürlich hier unsere Umgebung, unsere Umwelt schonen, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Biotope, wo unsere Tiere und Pflanzen in der Regel herkommen, auch so ein bisschen retten können. Und auf der anderen Seite gehen wir mal der Frage bzw. der Aussage von mir nach, mehr genießen, weniger arbeiten. Wie hat sich so meine Aquaristik in den letzten Jahren von mehr Arbeit zu mehr Genuss geändert? Ich würde sagen, das wird gut, also let's go. Herzlich willkommen bei Aquaaffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 72. Folge des Aquaaffin-Podcasts. Ja, heute habe ich natürlich wie immer zwei super spannende Themen dabei, aber ich melde mich natürlich auch aus einer doch unerwarteten kurzen Sommerpause, denn die letzte Folge ist ja mehr oder weniger ausgefallen und da habe ich gedacht, okay, im Moment passt es vielleicht nicht ganz so in meinen Zeitplan, also eigentlich müsste ich die Sommerpause so ein bisschen länger ziehen, aber da das Ganze doch so unerwartet kam, möchte ich euch natürlich trotzdem nicht irgendwie ohne Podcast-Folge hier die nächsten paar Monate laufen lassen, deswegen machen wir heute diese Podcast-Folge. Wir gehen auch gleich nochmal so ein bisschen bei den Updates darauf ein, was sich gerade so hier in meinem Leben mit meiner Masterarbeit und sowas alles abspielt und genau, von daher würde ich aber sagen, starten wir sofort mit dem ersten Thema natürlich rein, Nachhaltigkeit in der Aquaristik. Und warum ist es denn überhaupt wichtig? Ich habe mir in den vergangenen Wochen einfach mal so die Frage gestellt, hey, natürlich, wir kennen dieses Thema, okay, wir müssen nachhaltiger werden, wir müssen unsere Ressourcen schonen, natürlich aus vielen Lebensbereichen, aber natürlich auch aus der Aquaristik. Das Ganze hat natürlich auch nochmal an Fahrt aufgenommen, als es vor einigen Jahren oder als vor 2 Jahren dann die Ukraine angegriffen worden sind, die Gaspreise hier so hochgeschnellt sind und dann jeder, ja, ich sag mal in Panik, dann versucht hat, irgendwo möglichst noch Gas, Strom und was auch immer noch zu sparen, sodass auch sicherlich dort viele vielleicht von der klassischen Beleuchtung auf LED umgestiegen sind, irgendwie versucht haben, andere Dinge zu machen. Und das ging natürlich schon in die richtige Richtung. Jetzt hat sich das Ganze so ein bisschen beruhigt und vielleicht auch wieder so ein normales Level eingestellt, dass man sagt, ja gut, dann mache ich das halt mal so. Aber dass vielleicht da nicht mehr so viel Fokus auf diesem Thema ist. Und deswegen möchte ich das Thema hier in dieser Podcast-Folge nochmal so ein bisschen mit anbringen, weil ich glaube, zum einen können wir dadurch natürlich auch unseren Geldbeutel schonen. Das heißt, wenn wir unser Aquarium in einer bestimmten Weise betreiben, haben wir natürlich dann am Ende des Monats vielleicht etwas mehr in der Tasche. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass wir dadurch unsere Umwelt hier zu Hause in Deutschland oder von welchem Land du jetzt auch immer zuhörst hier im deutschsprachigen Raum natürlich das Ganze auf diese Weise betrachten können. Aber natürlich auch auf der anderen Seite, wenn wir zum Beispiel auch natürlich Fische in unseren Aquarien halten oder Garnelen, dann ist es natürlich so, dass die vielleicht nicht immer Nachzuchten sind und vielleicht aus anderen Ländern, aus den Herkunftsländern dieser Fischarten oder Garnelenarten kommen und dass wir da natürlich dann auch so ein bisschen drauf gucken müssen, okay, machen wir denn da irgendwie, zerstören wir die Umwelt vielleicht mit unserem Hobby, was ja vielleicht auch nicht so sinnvoll ist, aber da würde ich sagen, gehen wir gleich drauf ein. Zuerst mal können wir uns natürlich so die Frage stellen, okay, wenn wir jetzt mal auf dieses Thema Nachhaltigkeit gucken und jetzt es ganz egoistisch einfach betrachten, dann möchten wir natürlich auch irgendwie, wenn wir schon ein bisschen nachhaltiger sind, natürlich nicht nur den Planeten quasi retten, sondern auch was so ein bisschen für unseren Geldbeutel tun. Das heißt, dass wir am Ende des Monats einfach mehr Geld haben. Und da möchte ich euch einfach in dieser Podcast-Folge mal so ein paar Gedankenanstöße geben. Die müsst ihr nicht umsetzen. Das sind einfach nur Ideen von mir, wie man vielleicht auch seinen Stromverbrauch am Aquarium beziehungsweise seinen Wasserverbrauch am Aquarium reduzieren kann. Und das Erste ist natürlich, und damit, glaube ich, fängt jeder Ratgeber an, den es so in den letzten Jahren gegeben hat, ist natürlich klar, wir müssen unser Aquariumwasser irgendwie aufheizen. Denn in der Regel kommen unsere Tiere, die wir im Aquarium haben, aus tropischen Gewässern. Das heißt, da sind es jetzt nicht mal so irgendwie 10, 15 Grad in diesen Gewässern, sondern meistens schon irgendwie mehr als 20 Grad. Und viele Fische haben dann zum Beispiel, oder viele Aquarianer, heizen ihr Aquarium, ich würde mal sagen, so zwischen 23 bis 26 Grad. So in diesem Bereich, denke ich, wird sich das in der Regel irgendwie in den Standard-Aquarien irgendwo so abspielen. Und da können wir uns natürlich zum einen die Frage stellen, okay, müssen wir denn zum einen überhaupt so eine hohe Temperatur haben? Und zum anderen, was haben wir denn für einen Heizer? Und das ist natürlich so die Frage, okay, wir wollen natürlich jetzt nicht, dass unsere Tiere unter diesem, wir möchten Geld sparen und nachhaltig sein, leiden müssen. Das heißt, hier solltet ihr natürlich trotzdem nochmal kritisch hinterfragen, okay, welche Temperatur braucht denn mein Tier oder meine Fische, die im Aquarium sind? Und im Zweifelsfalle musst du halt das Wasser dann auch noch weiter heizen. Ich kann aber an der Stelle sagen, ich glaube, dass sehr, sehr viele Fischarten einfach auch mit etwas kühleren Temperaturen, also 1 oder 2 Grad kühleren Temperaturen, durchaus zurechtkommen. Da gibt es sicherlich Unterschiede, aber da kann man sich wirklich gut im Internet über seine spezifischen Fischarten, die man im Aquarium hält, gut informieren, sodass man da halt auch die Optimumtemperatur rausfindet. Und vielleicht ist es auch so, dass du dann dein Aquarium vielleicht mal 1 oder 2 Grad kühler betreiben kannst. Und das macht auf jeden Fall schon eine ganze Menge aus, wenn man halt nicht immer wieder sein Aquarium zum Beispiel über die Nacht, wenn sowieso ja im Winter gerade natürlich dann vor allem auch jetzt im Sommer sprechen, weil wir wahrscheinlich eher von Heizung oder Kühlung dann mehr oder weniger für die Tiere anstatt von Heizung, dann ist es natürlich auch so, dass wir da eine ganze Menge sparen können, wenn wir nicht immer in der Nacht dann die Temperatur im Aquarium halten müssen. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass man nochmal auf den Heizstab konkret gucken kann. In der Regel ist es halt so, wenn da Heizstab draufsteht, dann wird das in Watt angegeben. Das heißt, wenn du jetzt ein großes Aquarium hast, solltest du natürlich auch die entsprechende Wattzahl dann für deinen Heizstab haben. Das heißt, dass der überhaupt das ganze Wasser aufwärmen kann, mehr oder weniger. Das heißt, da solltest du jetzt nicht geizen, ne, so richtig kleinen Heizstab reinstecken. Aber es kann natürlich auch sein, dass du sagst, hey, ich habe jetzt zum Beispiel schon so einen 20 Jahre alten Heizer. Und da kann man natürlich schon mal drauf gucken, okay, gibt es nicht vielleicht am Markt effizientere Geräte jetzt. Das ist, glaube ich, bei Heizstäben gerade nicht so ein Problem, weil im Endeffekt wird eigentlich nur Strom in Hitze, also quasi in Wärme umgewandelt. Ich glaube, so viel effizienter kann das halt nicht sein. Aber trotzdem kann man natürlich immer mal gucken, ob es vielleicht neue Geräte gibt und wenn man so ein altes Gerät hat, ob das nicht dann vielleicht zu viel Strom verbraucht für ein kleines Aquarium oder für ein normales Aquarium, dass man da vielleicht dann auch ein Downgrade macht oder zum Beispiel dann auch sagt, hey, ich gehe mal mir die neuere Version holen. Das soll natürlich nicht heißen, dass du jetzt deinen Stab, der irgendwie vor 5 Jahren gekauft ist, dann in die Ecke legen sollst. Wäre natürlich an der Stelle auch nicht nachhaltig, sondern man soll sich das halt so ein bisschen natürlich dann auch herleiten und gegenrechnen, okay, ergibt das jetzt Sinn? Und wenn ich dann halt einen Heizstab habe, den ich mir erst vor ein paar Jahren gekauft habe, dann kann ich es auch an der Stelle vielleicht erstmal dabei belassen. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel auch einen großen Punkt, die Beleuchtung über dem Aquarium. Die Beleuchtung brennt bei vielen Aquarien bestimmt 8 Stunden am Tag, wenn nicht noch mehr. Und da ist es natürlich so, wenn wir da mal ein paar Watt durchjagen, das macht sich auf jeden Fall auf der Stromrechnung und natürlich bei der CO2-Bilanz dann quasi deines Fußabdrucks so ein bisschen natürlich dann auch bemerkbar. Und hier haben wir eine tolle Möglichkeit in den letzten Jahren erfahren, nämlich die LED-Beleuchtung, die ja immer mehr auch bei den Standard-Sets, wenn du jetzt ein Aquarien-Set kaufst, ich glaube, es gibt kein Aquarien-Set mehr ohne LED-Beleuchtung, aber es gibt sicherlich noch viele Aquarianer, die halt einfach noch auf ihre alte Röhrenbeleuchtung setzen, beziehungsweise vielleicht noch auf Brenner oder was auch immer, was halt über dem Aquarium ist. Das geht auch sicherlich für einen gewissen Prozentsatz der Aquarien durchaus so vollkommen okay. Ne? Die Frage ist halt zum Beispiel auch, ob du auf noch ganz alte T8-Röhren setzt oder zum Beispiel T5. Wir wissen ja jetzt auch, dass seit dem letzten Jahr die ganzen Röhrenbeleuchtungen oder die Herstellung dieser Röhren verboten worden ist. Das heißt, in dem Falle müssen wir zwangsläufig irgendwann mal auf LED umsteigen. Da kann man natürlich überlegen, okay, machen wir das dann vielleicht jetzt oder machen wir das erst später? Das heißt, damit kann man zum einen natürlich schon mal Strom sparen. Das tut der Umwelt gut, aber das tut natürlich auch deinem Geldbeutel gut. Auf der anderen Seite ist aber natürlich auch immer die Frage, okay, muss denn die Beleuchtung, wenn du zum Beispiel jetzt eine LED-Beleuchtung hast, die du dimmen kannst, immer natürlich in der Helligkeit laufen, in der sie läuft? Also hier mein Monster, was hier hinter mir steht, die Unique FS über meinem Becken, die ballert schon mit, ich glaube, 7000 Lumen ist das, in das Aquarium rein und das wäre natürlich viel zu viel. Deswegen dimme ich das Ganze einfach runter, sodass halt da zum einen natürlich auch die Lichtleistung im Aquarium geringer ist. Das heißt, ich habe weniger Probleme mit Algen, aber natürlich auch auf der anderen Seite kann ich mir dadurch ein paar Watt an Strom dann auch quasi pro Stunde sparen. Auf der anderen Seite können wir aber zum Beispiel auch überlegen, müssen wir denn unser Aquarium so lange beleuchten? Ich mache jetzt hier in meinem Becken einfach, damit ich mehr vom Aquarium habe, eine 2-stündige Mittagspause. Über Mittagspause ist nochmal ein ganz anderes Thema zu diskutieren. Das kriegt man sicherlich, da kriegt man Pro und Contra von beiden Seiten. Aber natürlich, das wäre eine Möglichkeit, um zum Beispiel zu sagen, hey, entweder habe ich dann zum einen länger was vom Aquarium, wenn ich dieselbe Zeit beleuchte, oder ich sage, okay, in der Mittagszeit, wenn ich sowieso vielleicht gerade Mittagspause mache, wenn ich im Homeoffice bin, dann brauche ich das Aquarium ja nicht zu sehen. Dann kann ich schon mal eine Stunde mir die 70 Watt oder wie viel auch immer die LED-Beleuchtung jetzt verbraucht, weil die verbraucht auch gar nicht mal so wenig, wie man denken mag. Die kann ich mir dann sparen über die Mittagspause und das tut jetzt erstmal deinen Pflanzen keinen großen Abbruch. Das heißt, da hat man auf jeden Fall schon mal zumindest so zwei verschiedene Hebel, die man tätigen kann. Auf der anderen Seite habe ich mir auch gedacht, hey, was könnte man denn sonst noch so machen? Und da ist mir zum Beispiel das Futter eingefallen, denn ich bin eigentlich immer faul gewesen bisher. Ich habe immer das ganz normale Flocken, Granulatfutter, vielleicht auch mal Frostfutter eingesetzt, was man halt so beim Zooladen bekommt, aber halt nicht viel mehr. Und viele Aquarianer machen das zum Beispiel auch, dass sie ihr Futter selber züchten. Hört sich jetzt erstmal komisch an, aber viele von euch werden Artemia-Naublien zum Beispiel kennen. Das heißt, da kann man mit verschiedenen Sets sich mehr oder weniger Lebendfutter selber züchten. Das heißt, da hat man zum Beispiel dann natürlich auch auf der einen Seite den Zuchterfolg, ne? Das heißt, man beschäftigt sich damit, was die Tiere quasi von dir zum Essen bekommen, weil ja auch in Fischfutter meistens oder hin und wieder mal Dinge drin sind, wo man sagt so, okay, muss jetzt nicht unbedingt sein. Das heißt, da können wir natürlich dann so ein bisschen auch dementsprechend gegenwirken. Auf der anderen Seite fallen natürlich dann, wenn du selber dein Futter herstellst, auch keine Transportwege mehr an. Kannst vielleicht auch was sparen. Ich habe mir jetzt an der Stelle nicht genau überlegt, ob das jetzt wirklich zum Sparen beiträgt. So eine Futterdose ist ja jetzt nicht gerade so teuer, aber da könnt ihr mir gerne mal dann auch per Mail, findest du unten in den Shownotes natürlich auch verlinkt, schreiben, wenn du das machst, ob du damit was einsparst oder nicht. Also das würde mich mal super interessieren. An der Stelle habe ich jetzt keine Erfahrung mit Artemia gemacht, deswegen schickt mir das gerne mal per Mail, wenn ihr da an der Stelle Erfahrungen gemacht habt. Genau, das sind halt zum Beispiel, ist noch ein anderer Punkt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den Punkt Wasser. Das heißt, wir haben natürlich sehr, sehr viel Wasser, was wir fürs Aquarium brauchen. Gerade wenn wir zum Beispiel eine Osmoseanlage für unser Aquarium einsetzen, müssen wir das ja in der Regel aufbereiten. Das heißt, in dem Falle hat die Osmoseanlage ein Verhältnis, das heißt von Osmosewasser zu Abwasser, was dann da produziert wird. Und je besser das natürlich ist, desto mehr Wasser wird in Anführungszeichen gespart. Das heißt in dem Falle, dass du halt zum einen bares Geld, ist jetzt bei Wasser nicht ganz so viel wie bei Strom, glaube ich. Also ein Kubikmeter kostet bei uns irgendwie 6 Euro oder sowas. Natürlich irgendwie mit Abwasser noch. Aber also es ist jetzt nicht so viel wie bei Strom wahrscheinlich, wenn man da gut was einsparen kann. Aber das sind natürlich auch Punkte. Das heißt, wir schonen unsere Wasserressourcen hier vor Ort und haben natürlich dann auch noch vielleicht weniger Kosten in unserem Geldbeutel. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, gerade wenn du einen Garten, Balkon oder sowas hast, Regenwasser aufzufangen. Regenwasser ist ja oft natürlich auch viel besser fürs Aquarium, weil es halt ein sehr weiches Wasser ist. Das heißt, da muss man vielleicht auch weniger mit Osmoseanlagen arbeiten, um das Ganze aufzubereiten. Aber dann gibt es auch noch den Punkt, weniger Wasserwechsel zu machen. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, den wir gleich noch als zweites Thema ansprechen würden, nämlich mehr genießen und weniger am Aquarium arbeiten. Aber so viel schon mal vorab. Es geht jetzt nicht darum, dass du sagst, hey, ich möchte irgendwie ein Altwasser-Aquarium haben oder ein Aquarium, wo ich nur vielleicht einmal im Jahr meinen Wasserwechsel mache. Du sollst schon deinen regelmäßigen Wasserwechsel machen. Die Frage ist halt immer, ob der Wasserwechsel dann zum Beispiel 50% sein muss und das jede Woche. Das macht man ja vor allem im Aquascaping oder habe ich auch vor allem jetzt auch so in meinen Aquarien häufig mal gemacht. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel auch sehr intensiv dünge, dann ist es natürlich auch so, dass ich da schauen muss, dass ich einmal in der Woche quasi diesen Dünger resette, mehr oder weniger, dass halt da keine Algenprobleme drin entstehen. Und hier kann man natürlich gucken, okay, muss ich denn immer so viel Dünger zum einen reingeben? Das heißt, ich spare mir sogar Dünger, spare dann halt die Herstellung des Düngers, wenn ich da ein bisschen weniger Dünger einsetze. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch den Effekt, dass ich halt einfach vielleicht weniger Wasser wechsle. Also statt einmal wöchentlich vielleicht alle 2 Wochen nur einen Wasserwechsel machen muss, weil halt in der Zeit das Becken auch super ohne Probleme, ohne Algen dann weiterläuft. Ne? Also wenn ich bei meinem Aquarium früher halt keinen Wasserwechsel wöchentlich gemacht habe, hatte ich nach 2 oder 3 Wochen spätestens total Algenblüte im Aquarium. Ne? Und da ist halt die Frage, ob man da vielleicht gegenwirken kann, indem man zum Beispiel weniger düngt, indem man seine Beleuchtung anpasst und so weiter und so fort. Da gibt es halt viele verschiedene Sachen. Da mache ich ja nochmal ein eigenes Video zu. Wenn das Video verfügbar ist, findest du das natürlich auch unten in den Shownotes verlinkt. Ansonsten habe ich ja eben gesagt, okay, wir schonen natürlich unseren Geldbeutel, wir schonen vielleicht oder schauen, dass unsere Umwelt hier zu Hause vielleicht nicht ganz so krass beeinträchtigt wird von uns, aber es geht sich natürlich auch im dritten Punkt darum, okay, wir haben natürlich mit tropischen Arten zum Beispiel in unserem Aquarium zu tun. Also das heißt, egal ob es jetzt Pflanzen sind, die wir im Aquarium einsetzen oder zum Beispiel halt auch natürlich Fische, Garnelen, es gibt sicherlich in der Süßwasseraquaristik schon Nachzuchtprojekte. Das heißt, dass da schon relativ viel von Züchtern kommt, privaten Züchtern, aber auch natürlich gewerblichen Züchtern. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Videos. Gab es ja letztes Jahr so im Dezember den Aufschrei von Robert Mark Lehmann. Das Video, was er auf Bali gedreht hat, hat sicherlich in diesem Video auch einige sehr valide Punkte, sehr gute Punkte gebracht. Es gab ganz viele Reactions, glaube ich, darauf. An der Stelle eigentlich nur so viel. Wir sollten uns natürlich als Aquarianer Gedanken machen, hey, okay, ich besetze mein Aquarium, mal unabhängig jetzt von Tierwohl oder Tierleid. Jetzt, also ich rede jetzt erstmal nur aus der Sicht der Nachhaltigkeit, der Zerstörung vielleicht von Biotopen. Denn da habe ich mich ja auch in einer Podcast-Folge oder mit mehreren Podcast-Folgen so ein bisschen auseinandergesetzt. So nach dem Motto, ist Aquaristik denn Tierquälerei? Und was, ne, ist zum Beispiel, sind Wildfänge sinnvoll oder nicht? Da habe ich mich ja so ein bisschen auch mal mit selber auseinandergesetzt, weil das Thema für mich total weit weg war. Ne? Früher habe ich halt so gesagt, ja gut, für mich ist halt klar, ne, die Fische kommen halt nicht irgendwie aus dem Glaskasten, sondern die werden halt aus der Natur entnommen und habe mir halt einfach keine großen Gedanken darum gemacht. Aber trotzdem ist es halt immer mal sinnvoll, zumindest mal Gedankengänge so ein bisschen zu hinterfragen und sich selbst einfach mal Gedanken zu machen und nicht immer nur auf andere angewiesen zu sein. Das heißt, dass wir da an der Stelle einfach uns selber mal Gedanken machen und vielleicht dann auch zum Beispiel sagen, hey, muss es denn eine Art sein, die vielleicht nur als Wildfang zur Verfügung steht, ne, weil sie halt vielleicht in der Süßwasseraquaristik einfach nicht entweder in hohen Mengen oder halt überhaupt generell erstmal nachgezogen werden kann. Es gibt an der Stelle wirklich sehr, sehr viele Züchter, glaube ich auch, die das gerade für Süßwasseraquaristik oder für Süßwasserfische wirklich gut schon hinbekommen. Ich habe jetzt da an der Stelle keine belastbaren Zahlen, ne, nur so viel gesagt, aber trotzdem gehe ich davon aus, wenn ich mal so ringsrum um mich gucke, wo ich Züchter kenne, beziehungsweise Züchter zum Beispiel auf YouTube sehe. Das heißt, da passt das ja eigentlich schon ganz gut. Und da stellt sich natürlich dann auch so ein bisschen die Frage, okay, woher beziehe ich denn meine Tiere? Für mich war eigentlich immer so klar, okay, eigentlich kann ich ja die Tiere im Zooladen kaufen. Das war bis jetzt immer meine erste Anlaufstelle. Aber dann stellt man natürlich so mit der Zeit fest, okay, vielleicht, wenn es gerade auch Wildtiere sind, das heißt Wildfänge sind, ja, müssen die denn wirklich gefangen werden? Oder gibt es vielleicht nicht Alternativen, um das Ganze dann für mich als Aquarianer quasi ohne diesen zusätzlichen Kauf von, ich sage jetzt einfach mal bewusst, neuen Fischen das Ganze zu machen? Und da gibt es eine tolle Möglichkeit, eBay Klein, oder ist es nicht mehr eBay, es ist einfach nur noch Kleinanzeigen oder andere Foren oder was auch immer, wo halt Tiere quasi angeboten werden, weil zum Beispiel ein Aquarium aufgelöst wurde, weil es vielleicht einen privaten Züchter gibt. Da gibt es auch gerade super Angebote in der Nähe. Ich habe einfach mal gerade jetzt hier im Vorfeld geguckt. Da waren jetzt einige Neons zum Beispiel von einer Beckenauflösung. Da gab es einige, die ziehen Neocaridina Garnelen nach. Das heißt, da kann man halt schon alleine dadurch, dass man einfach mal vorher guckt, okay, gibt es vielleicht irgendwo die Möglichkeit, Bestände zu übernehmen, anstatt wiederum beim Händler neu zu kaufen, was ja diesen Kreislauf so ein bisschen dann auch in Anspruch oder in Gang hält. Das heißt, wenn es dann halt ein Wildfang ist, zum Beispiel, ich wollte Otto Zinklos einsetzen. Ich habe gedacht so, okay, ja, ist ja eine gute Idee, bis ich dann gemerkt habe, okay, das sind ja eigentlich keine Nachzuchten. Und dann kam dieses Thema, wo ich dann nachher gesagt habe, so, dann lasse ich es jetzt erstmal. Ne? Ich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer. Also ich bin halt sonst in meinen Zooladen einfach gegangen, habe gesagt, okay, hey, ich möchte gerne einfach Fische haben. Und da war es mir egal, wo die herkommen. Ne? Jetzt mit dem Wissen jetzt würde ich halt anders an die ganze Sache rangehen und vielleicht auch mal einfach mal so ein bisschen darüber nachdenken, ob es dann vielleicht auch wirklich ja, auch nicht Alternativen gibt. Das heißt einfach mal, ich habe damals zum Beispiel meinen Guppy-Stamm, musste ich halt oder wollte ich halt loswerden, weil ich halt in dem Falle keine Guppies mehr in meinem Aquarium haben wollte, weil die sich halt einfach so krass vermehrt haben und habe die dann halt einfach wirklich für einen Obolus eingesetzt und habe gesagt, hey, mir geht's nicht darum, damit jetzt Geld zu machen, sondern einfach, dass die halt bei einem guten, in guten Händen sind und dann da halt dann auch weiterhin im Aquarium gut, ja, quasi leben können. Und so kann man das halt dann auch natürlich andersrum machen, dass man halt einfach mal guckt, okay, gibt es vielleicht Leute, die ihren Stamm dann im Aquarium abgeben wollen und hat damit dann natürlich eine Win-Win-Situation für beide Seiten und hat dann vielleicht auch so ein bisschen ja quasi die Nachhaltigkeit in dem Biotop, wo die Tiere herkommen, wo sie vielleicht gefangen worden wären für dich, dann halt so ein bisschen gewahrt, dass man halt an der Stelle, ne, ich habe mich natürlich mit diesem Thema auseinandergesetzt, ich bin jetzt der Meinung, okay, Wildfänge sind okay, solange sie halt die das Biotop nicht wirklich beeinträchtigen. Gerade bei Schwarmfischen zum Beispiel hatte ich jetzt mich damit beschäftigt. Neonfische ist es jetzt halt so, dass es oft die Situation gibt oder jetzt nicht speziell auf Neons, das war falsch, sondern oft speziell die Situation gibt, dass wenn da halt aus Schwärmen, die es halt dort vor Ort gibt, halt, ich sag jetzt auch mal, wenn es 100 oder 1000 oder 10.000 Tiere sind, die entnommen werden, halt erstmal nicht so schlimm ist, weil sie doch sowieso in der Natur durch bestimmte Prozesse sowieso verendet wären. Das heißt, wenn man jetzt rein aus dieser Sicht darauf guckt und jetzt einfach Tierwohl und Tierleid, was ja gerne von der Tierschutzszene dann genutzt wird, um auch nochmal da Argumente zu bringen. Wenn man das jetzt einfach mal ausklammert, dann denke ich, kann man an der Stelle vielleicht dann auch so ein bisschen was zumindest für die Biotope tun. Genauso sieht es zum Beispiel auch aus bei Pflanzen, die wir für unser Aquarium haben. Das heißt, dass wir da natürlich dann gucken, okay, Busse Phalandren wurden, ich glaube auf Borneo, schon ziemlich krass aus dem Wasser halt früher rausgeholt, einfach um sie halt zu verkaufen. Ne? Und seitdem es halt zum Beispiel In-Vitro-Pflanzen gibt, wo die Sachen jetzt auch nachgezogen werden können, ist das halt vielleicht nicht mehr so krass der Fall. Das heißt, dass man da einfach guckt, okay, sich natürlich bewusst ist, durch den Konsum, den wir hier vor Ort machen, kann es halt auch manchmal sein, dass auf, ne, so wie es halt bei allen Sachen ist, egal ob du jetzt ein Handy kaufst, ein E-Auto oder sonst irgendwas, hast du vielleicht auch auf anderen Teilen der Erde halt Nachteile dadurch. Aber dass wir uns halt einfach bewusst sind und damit halt leben und wenn das bewusst gemacht wird, dann ist es halt aus meiner Sicht zumindest nicht mehr ganz so schlimm, als wenn man dann sagt, okay, ja, das interessiert mich jetzt einfach nicht, ich kaufe das, sondern dann hat man die Entscheidung bewusst getroffen und das ist dann aus meiner Sicht eine bessere Entscheidung, als es nicht so bewusst zu machen. Das heißt, wir haben, wenn man das jetzt mal so ein bisschen summiert, haben wir eigentlich einige Möglichkeiten, um unsere Aquaristik so ein bisschen nachhaltiger zu machen. Das heißt natürlich unseren Geldbeutel selber zu schonen, ganz egoistisch, aber natürlich auch so ein bisschen hier die Umwelt vor Ort zu schonen, indem wir Strom sparen, Wasser sparen etc. Und natürlich auch, wenn wir uns ein bisschen die Frage stellen, okay, muss es denn immer wirklich der neue Fisch oder der Fischimport sein, zum Beispiel bei Tieren, die nicht nachgezogen werden, oder kann man vielleicht auch gucken, dass man die von anderen Aquarianern, die Beckenauflösungen zum Beispiel haben oder so, dann herbekommt, dann haben wir auf jeden Fall schon einiges für die Nachhaltigkeit getan und dann ist mindestens mal ein Schritt auf jeden Fall die Aquaristik nachhaltiger geworden aus meiner Sicht. Gut, so viel zu diesem Thema und dann kommen wir nämlich zu einem weiteren Thema, bei dem es auch um Nachhaltigkeit geht, aber nicht Nachhaltigkeit in dem Sinne, sondern Nachhaltigkeit in der Produktion von Podcasts und Videos. Eigentlich ist es jetzt eine kleine Sommerpause schon gewesen, das war nicht so geplant, aber ich komme halt im Moment einfach nicht hinterher. Ich schreibe momentan meine Masterarbeit, die ist quasi jetzt in den letzten Zügen. 1. Oktober ist endlich Abgabe. Und ich sag mal so, ich kann euch so einen kleinen Einblick geben. Das Ganze dreht sich ja um meine App AquaHelper, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Und ich habe ja gesagt, ich entwickle dafür KI-gestützte Funktionen, die halt mithilfe von KI dir das Leben als Aquarianer einfacher machen sollen. Und das hat zumindest in Teilen sehr gut funktioniert, in anderen Teilen überhaupt nicht. Beziehungsweise, was heißt überhaupt nicht? Es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Und ich bin da so ein bisschen ins Straucheln gekommen und brauchte jetzt halt in den letzten anderthalb Monaten ungefähr die Zeit, um halt wirklich da nochmal Energie reinstecken zu können, um dann halt den Prozess zumindest so aufzusetzen, dass er halt wirklich Mehrwert bringt und nicht einfach nur so random Sachen irgendwie rausbringt. Und deswegen kam halt einfach jetzt in den letzten Wochen bei mir hier im Podcast, beziehungsweise natürlich dann auch auf meinem YouTube-Kanal Aquaristik-Kosmos, gab es halt jetzt einfach nicht so viele Videos. Ich muss an der Stelle sagen, es ist Licht am Ende des Tunnels. 1. Oktober, wie gesagt, ist Abgabe. Das heißt, ab der Stelle geht es wieder quasi mit Vollgas nach vorne. Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt auch Bock, ne? Also ich bin momentan eigentlich nicht in der zeitlichen Verfassung, hier diesen Podcast zu machen, beziehungsweise um mich mal um meine Aquahelper-App mit den anderen Funktionen noch zu kümmern. Ich sehe immer wieder, dass einige von euch immer noch Ideen einstellen, Fehler einstellen und so weiter. Also super, macht so weiter. Aber im Moment komme ich halt einfach nicht dazu. Aber ich habe halt jetzt in den vergangenen Wochen doch wieder so viel Elan auch entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, komm, ich kann jetzt nicht noch eine Podcast-Folge ausfallen lassen und dann euch quasi 6 Wochen ohne Podcast-Folge lassen. Deswegen mache ich heute diese Podcast-Folge quasi als, mehr oder weniger Entschuldigung, Ersatz oder was auch immer, dann halt für die ausgefallene Podcast-Folge von vor 2 Wochen. Aber Aquahelper ist natürlich auch ein gutes Stichwort, denn ich habe auch bei meiner App so ein bisschen weitergemacht, weil ich sehe jetzt halt, okay, die nutzen einige von euch und es ist jetzt auch schon einige Monate da kein neues Feature mehr gekommen und deswegen habe ich gedacht, okay, zumindest ein paar Fehlerbehebungen muss ich machen, beziehungsweise auch habe ich einen Punkt, der wurde ganz am Anfang mal irgendwann im März vorgeschlagen von euch, dass man grafische Limits einbaut. Das heißt, in dem Falle, wenn du deine Messung vornimmst, dann speicherst du natürlich deine Werte und dann ist ja immer noch natürlich die Frage, okay, wie interpretiere ich denn diese Messwerte? Das heißt, ist zum Beispiel ein Nitratwert von 10 gut oder schlecht? Ist ein pH-Wert von 5 oder was auch immer, gut oder schlecht. Ne, und da habe ich mich jetzt ein bisschen dran gesetzt, dass man zumindest schon mal so ein Standard-Set hat von Limits, wo du sagst, hey, okay, ein Nitratwert in einem normalen Pflanzenaquarium zwischen 5 bis 15 oder 20 Milligramm pro Liter ist durchaus im grünen Bereich, alles super. Wenn es zum Beispiel darunter geht, unter 5 oder zum Beispiel über 20, dann ist es eher so, solltest du mal gucken. Und wenn es weiter drüber ist, dann ist natürlich roter Bereich, solltest du auf jeden Fall was tun. Das heißt, dass man hier einfach auch gerade vielleicht für die Anfänger unter euch einfach so ein bisschen nur verschiedene Abstufungen hat, um das Ganze dann halt auch besser einschätzen zu können. Das heißt, das habe ich gemacht und das Ganze natürlich dann auch mit ein paar Fehlerbehebungen unterlegt. Und wenn du jetzt die App hast auf jeden Fall, solltest du die auf jeden Fall aktualisieren. Du kannst auch gerne in den Einstellungen mal gucken. Da gibt es die Version, die jetzige Version ist die Version 1.17.3. Das heißt, da solltest du gucken, dass du ansonsten im Play Store dir mal das Update installierst. Und für alle Leute, die es noch nicht haben und die sich noch nicht diese App runtergeladen haben, kann ich an der Stelle sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Aus meiner Sicht ist es eine wirklich coole App, die dir ja doch schon an einigen Stellen einen großen Mehrwert gibt und vor allem jetzt auch, wenn dann meine KI-Funktionen nach der Masterarbeit mit da reinkommen, dann gibt das noch mehr Mehrwert für jeden in der Aquaristik, egal ob du jetzt Anfänger oder Fortgeschrittener bist und kannst auf jeden Fall davon profitieren, also lade sie dir auf jeden Fall jetzt schon mal gerne runter. Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, kommen wir noch zu meinem letzten Thema. Damit würde ich dann sagen, schließen wir auch das Update-Thema dann ab und kommen zum letzten Thema und zwar nämlich mehr genießen, weniger Arbeit. Ich sag mal, wie hat sich meine Aquaristik, mein Weg durch die Aquaristik vielleicht in den letzten Wochen, Monaten geändert und wie wird es sich zukünftig ändern? Denn ich habe es ja schon so ein bisschen erwähnt, meine Zeit ist gerade ziemlich begrenzt und dementsprechend bin ich auch wirklich bei der Beckenpflege in den letzten Monaten, muss man ja wirklich schon sagen, ziemlich hinterher gewesen. Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, okay, muss es denn wirklich sein, und da kommen wir nämlich zu dem Thema Nachhaltigkeit auch nochmal zurück, ne? Muss es wirklich sein, dass ich jede Woche meine Beckenpflege mache? Ne? Das ist jetzt eher weniger aus dem Sinn heraus, dass ich jetzt sage, okay, ich möchte irgendwie Wasser sparen oder sowas. Das ist natürlich der nette Nebeneffekt, wenn ich zum Beispiel weniger Wasserwechsel mache. Aber auch eher aus dem Sinn heraus, kann ich vielleicht da was Zeit sparen. Denn wenn ich immer so meine 3 Aquarien sauber mache, ist jetzt nicht so lang, aber trotzdem so 2 Stunden, 3 Stunden pro Woche sauber machen, rein brauche ich schon. Und gerade wenn es dann halt nur Rückschnitte, Filterwechsel und so weiter geht, ist das natürlich eine ganze Menge mehr. Das heißt, kann ich mir da irgendwie ein bisschen was einsparen. So, und da ist natürlich mir so der Sinn gekommen, okay, bisher habe ich oft am Becken gestanden, am Becken gearbeitet oder die meiste Zeit, sagen wir mal so, die meiste Zeit meiner Zeit, die ich mit meinem Aquarium verbracht habe, eher am Aquarium gearbeitet, als wirklich das Aquarium genossen. Also sich einfach mal davor zu setzen, vielleicht ein Buch zu lesen oder einfach mal den Blick so durchschweifen lassen, den Fischen beim Schwimmen zuzugucken. Also das, was ja auch eigentlich, warum wir vielleicht auch Aquaristik machen, weil es halt einfach Entspannung ist, wenn man vor dem Aquarium sitzt. Und diesen Punkt wollte ich wieder ein bisschen mehr hervorheben. Gerade jetzt in dieser stressigen Zeit für mich habe ich gedacht, okay, das muss ich auf jeden Fall machen und habe jetzt so ein bisschen meinen Ansatz in der Aquaristik von, ich arbeite wirklich quasi jede Woche am Aquarium, Rückschnitte, Filterreinigung, Wasserwechsel, was weiß ich, dass ich das halt versuche, etwas runterzufahren und künftig halt auch ein bisschen runterfahren will, dass halt nicht die Becken so High-Maintenance sind, sondern eher vielleicht so Mid-Maintenance oder Low-Maintenance. Das heißt, dass sie sich mehr oder weniger von selber tragen. Und dass ich halt einfach einen entspannteren Umgang mit meinem Aquarium habe und nicht denke, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder meine Beckenpflege diese Woche nicht geschafft. Ich muss es aber noch irgendwie in der Woche jetzt nachholen, weil ansonsten habe ich nächste Woche schon wieder total viele Algen drin. Das heißt, dass ich da halt wieder Wasserwechsel machen muss. Ich muss wieder meine Osmoseanlage anschließen und so weiter. Also ihr versteht es schon. So, und da habe ich mir gedacht, okay, wir haben da natürlich verschiedene Maßnahmen, die wir machen können. Das heißt, zum einen haben wir natürlich technische Maßnahmen, die wir angehen können. Das heißt, sowas wie die Düngung anpassen, ne, weil viele Anfänger, aber auch natürlich ich zum Beispiel, düngen, glaube ich, zu viel. Das heißt, wir düngen vielleicht auch nach den Herstellerangaben und denken, das ist alles richtig. Auf der anderen Seite merkt man dann aber, okay, ich muss aber jede Woche meinen Wasserwechsel machen, weil sonst habe ich Algen im Aquarium. Das heißt, da merkt man ja so ein bisschen, da stimmt irgendwas nicht im Gleichgewicht. Das heißt, dass man vielleicht mit der Düngung so ein bisschen runterfährt. Auf der anderen Seite können wir aber zum Beispiel auch andere Maßnahmen ergreifen, dass wir zum Beispiel sagen, okay, wir fahren zusätzlich zur Düngung und das sollte man natürlich auch machen, also nicht immer nur einen Faktor betrachten, sondern mehrere. Fahren vielleicht auch die Beleuchtung etwas runter und zum Beispiel auch die CO2-Versorgung des Beckens. Denn wenn wir natürlich viel CO2 haben, viel Licht und viele Nährstoffe, wachsen unsere Pflanzen natürlich auch sehr viel mehr, als wenn wir vielleicht das Ganze etwas limitieren, aber halt nicht so, dass es nur noch Krüppelwuchs gibt, sondern halt einfach, dass es einfach ein etwas langsameres Pflanzenwachstum ist. Das heißt, da können wir uns vielleicht auch Rückschnitte, und das ist halt bei meinen Rotalas oder beim HCC schon echt krass, was da immer an Rückschnitt anfällt, was halt gemacht werden muss, ansonsten sieht es halt irgendwann, Entschuldigung, Mist aus, ne? Dass wir das halt einfach irgendwie so ein bisschen umgehen können, indem wir halt dann sagen, okay, hey, wir reduzieren vielleicht auf technischer Sicht so ein bisschen was. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, dass wir sagen, hey, weißt du was, ich setze zum Beispiel langsam wachsendere Pflanzen ein. Das heißt, bei der Pflanzenauswahl des Aquariums können wir auch viel richtig machen. Ich habe mir an der Stelle, als ich die Becken jetzt hier eingerichtet habe, nicht so sonderlich viel Gedanken gemacht, okay, möchte ich jetzt mal in einem Jahr oder sowas meine Pflege etwas runterfahren, sondern habe die halt eingerichtet, so wie ich das schön fand, beziehungsweise nach der Idee, die ich für dieses Aquarium hatte. Das heißt, gerade so die Rotalas, die jetzt hier im Hintergrund sind, die sind nicht so gut gewesen. Ne? Das heißt, das sind so Sachen, die kommen dann halt erst im Nachgang, aber für künftige Aquarien kann man das natürlich dann auch mal betrachten. Da kann man zum Beispiel auf langsamer wachsendere Pflanzen wie Anubias, Kryptogrünen, Eleochare, solche Pflanzen einsetzen oder zum Beispiel dann bei Bodendeckern, da kommen wir nämlich zur Eleocharis, nämlich dann halt sagen, okay, statt HCC, was ein unglaublich schöner Bodendecker ist, oder Monte Carlo, setze ich vielleicht eher auf grasartige Bodendecker, sowas wie Eleocharis, sowas wie Massilea hirsuta, sowas wie zum Beispiel Lialeopsis brasiliensis, solche Sachen, die halt nicht so krass im Rückschnitt sind, wie zum Beispiel jetzt HCC. Weil wenn du HCC nicht oft genug zurückschneidest und es gut wächst, dann schwimmt dir auf einmal irgendwann der ganze Teppich auf oder gammelt von unten weg. Das wollen wir natürlich nicht. Sind halt so Möglichkeiten, die wir haben. Das heißt, an der Stelle haben wir auf jeden Fall einige Ideen, wie wir unser Aquarium so ein bisschen ja besser gestalten können, dass wir einfach mehr Zeit beim Genießen quasi des Aquariums verbringen, anstatt mehr Zeit bei der Pflege und bei der Arbeit am Aquarium. Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt die Beckenpflege total blöd finde. Das heißt einfach nur, dass ich sage, hey, mir macht das immer noch Spaß, aber ich möchte halt anstatt irgendwie 4 Stunden in der Woche oder 3 Stunden, wie viele es jetzt auch immer wirklich konkret sind, wenn man auch Vorbereitung, Nachbereitung noch so mit reinbringt, einfach davon vielleicht mal 2 Stunden nutzen, um sich eher vor das Aquarium zu setzen, anstatt dann irgendwie hier Wasserwechsel zu machen, Scheiben zu reinigen, Osmoseanwasser wieder vorzubereiten und so weiter und so fort, sondern halt einfach schöne Aquarien zu haben, die man dann auch genießen kann. So, ich denke, ich gucke so auf die Uhr, Podcast-Folge schon wieder eine lange geworden. Von daher würde ich sagen, soll es das von dieser Podcast-Folge hier gewesen sein. Lass gerne bei Spotify eine Bewertung für diesen Podcast da und guck gerne mal in die Umfrage rein. Da gibt es sicherlich eine coole Umfrage und dann würde ich sagen, soll es das von diesem Podcast gewesen sein. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.